Bei mir im Studio ist heute für den Beatbetrieb ein ganz, ganz besonderer Gast. Ich möchte einmal kurz aufzählen, was dieser Mann erreicht hat. Und zwar 785 Rennsiege, 36 Bahnrekorde, davon ein Weltrekord auf der Grasbahn. Deutscher Speedwaymeister, 79, 81, 83, 84, 85, Speedway-Weltmeister 83, Langbahn-Weltmeister 1974, 75, 78. Und bei mir heute im Studio der Rennfahrer und auch Musiker, denn darum geht's natürlich heute auch, Egon Müller. Moin Egon, schön, dass du da bist.
Moin, moin, sagt mal schön. Das ist ja eine tolle Ankündigung, Florian. Dankeschön.
Ja, ich meine, wenn man dann so einen Gast hat, finde ich, sollte man ein bisschen auch damit hausieren gehen. Ich glaube, die älteren Leute, die heute jetzt hier den Beatbetrieb hören, wissen sowieso, wer du bist. Magst du dich vielleicht für unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer es auch nochmal vorstellen?
Klar, logisch. Also du hast ja die Titel alle schön aufgezählt und ich habe allerdings auch 33 Jahre dafür benötigt, dich zusammenzukarren, wie man auf Deutsch sagt. Vergessen hast du nur 8-mal Europameister. Das klingt auch immer ganz gut. Aber das habe ich immer so nebenbei auf der Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Da mussten wir natürlich dann immer, früher hieß es Kontinentalmeisterschaft, das war praktisch wie die Europameisterschaft und hinterher hieß es Europameisterschaft jetzt. Und das habe ich auch 8-mal gewonnen. Das war eigentlich ein ganz hart umkämpfter Titel, den man im Ostblock immer erfahren musste. In Polen, Russland, Jugoslawien, Rumänien, das war unglaublich schwer gegen diese Fahrer. Ich erinnere mich an Leningrad beispielsweise einmal. Da hatten die Russen extra 2 Fahrer eingesetzt mit einer Wildcard, heißt das, damit die also berechtigt sind zu fahren, nur den Auftrag, mich runterzugucken. Runterzufahren, also runterzukarren,
ist mir schon klar, Deutschland, ja. Ne?
So, und das war eine Bahn, also wirklich, da war mitten auf der Bahn es hatte wahnsinnig geregnet und da hatten die die Bahn abgezogen und dadurch kam ein Gullideckel zum Vorschein. Wir hatten im Training 2 Fahrräder ausgespeicht, weil ich das nicht wusste, was da so knallt auf einmal. In der nächsten Runde wieder bang! Und im Nachhinein war es dann so, es regnete in Strömen und diese beiden russischen Fahrer, die ich immer an der Hacken hatte, die hatten nur den Auftrag, mich umzufahren, damit ich als Deutscher eben halt mich nicht qualifiziere für die Weltmeisterschaft. Und das Wahnsinnige war an der Geschichte, wie dann die Siegerehrung kam, haben die also praktisch die deutsche Nationalhymne nicht gespielt. Vom 2. und vom 3. haben sie die gespielt. Und wie ich dann rankam, da hat er Egon Müller, hat er denn gesagt, der Sprecher, und dann war Mucks, mäuschenstill. Keine Nationalhymne kam nicht und auch kein Applaus.
Da sind wir schon mittendrin. Heute bei mir zu Gast Sänger und Rennsportlegende Egon Müller. Ich würde sagen, du bist ja vor allem auch heute hier in deiner Funktion als Sänger. Natürlich habe ich auch ein paar Fragen zu deinen sportlichen Erfolgen. Wir hören jetzt erstmal den ersten Song von deiner Scheibe, um die es heute geht. Und zwar heißt der Song Immer in der Spur. Das war Immer in der Spur von Egon Müller, der singende Speedway-Weltstar und hier heute im Beatbetrieb für euch zu Gast. Egon, du hast schon ein bisschen, hat man schon den Flair und den Vibe gespürt. Ich glaube, das ist keine Untertreibung, wenn man sagt, dass du wirklich eine deutsche Rennsportlegende bist. Wie fühlt man sich denn so als Rennsportlegende? Das ist ja auch nicht alltäglich, dass ich so jemanden vor das Mikro kriege.
Florian, weißt du, das merke ich gar nicht so, weil ich bin ganz bürgerlich geblieben. Ich habe auch nie irgendwie das so mal heraushängen lassen. Bloß wenn mich natürlich jemand anquatscht und sagt, hey Alter, was bist du denn hier oder irgendwo, dann sage ich, erzähl das deiner Oma oder so. Aber es ist einfach so, dass ich ganz bürgerlich geblieben bin und das war auch der beste Weg, weil ich hatte in meiner sportlichen Laufbahn und auch in der musikalischen Laufbahn immer auch einen Punkt, wo es mal ganz nach unten ging. Sei es durch Verletzung oder dass sie einfach die Musik scheiße fanden.
Ja, so. Ja.
Ja, ja, genau.
Also würdest du sagen, du fühlst das gar nicht besonders an der Stelle?
Nein.
Du hast dich 1997, das korrekt, dein letztes aktives Rennen gefahren, ja?
Genau.
Bist seitdem als Tuner und als Coach und auch sonst als Moderator auf Events tätig. Ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, du hast dieses Jahr das beim legendären Rennen von Brösel gegen gegen Holgi, ne, also beim Werner-Rennen 2018 auch gemacht und natürlich auch selber gefahren. Erzähl mal momentan, was bei dir noch so als Rennfahrer abgeht.
Na, in erster Linie, klar, habe ich meine Arbeit als Moderator. DSF hieß das früher damals, viele Jahre gemacht, auch die Eisrennen aus Norwegen, Russland und überall hingefahren und von da live berichtet. DSF habe ich auch bis vor 2-3 Jahren noch fast jede Woche den Grand Prix moderiert mit meinem Kollegen Norbert Okenga, der jetzt ja auch Autos macht und so weiter, aber die haben Speedway abgestellt und ich mache natürlich vom Regenwürmerrennen, sag ich immer so, zum Spaß oder Rennmoderation, das mit ganz großer Leidenschaft, Oldie-Shows und so weiter. Wir haben auch ganz oft hier im Osten Deutschlands Oldtimer-Shows und so weiter und da führe ich durchs Programm.
Würdest du denn sagen, kann man mit dem Rennsport überhaupt aufhören in dem Sinne?
Nein, also es zieht mich auch immer wieder zur Rennbahn. Wittstock, wenn ich so denke, das ist ja eine Bahn, die hat jahrelang im Dornröschenschlaf gelebt, bis dann Frank kam und sagt, komm, das Ding, das bauen wir nochmal wieder auf, Egon, hilfst du mir? Habe ich gesagt, okay, ich mache alle Möglichkeiten, nutze ich pressemäßig oder so, den Sport auch mal wieder ein bisschen näher zu bringen hier im Osten. Und das klappt hervorragend, da sind tolle Rennen in Wittstock.
Jetzt geht es hier ja heute um deine Musik, genau. Auch. Klar, wir sind ja hier die Musiksendung bei Loro. Dein Album, das dieses Jahr rauskam, heißt Style Mix One. Ich habe jetzt gelesen, dass das dein Debütalbum ist. Ist das eigentlich denn so gesehen korrekt? Ich weiß, dass du vorher auf jeden Fall schon Singles veröffentlicht hast und schon war nicht nur vorher letztes Jahr oder vorletztes Jahr, sondern schon sehr Jahrzehnte voraus.
Ja, genau. Wir hatten ganz viele Produktionen gemacht früher und auch große Erfolge mit Win the Race. Der erste große Erfolg, 74, Rock'n'Roll Speedway Man. Ist eigentlich eine Selbstbiografie. Tagsüber knallharte Rennen fahren und nachts in den Diskotheken den Wilden raushängen zu lassen. Das war schon sehr anstrengend, aber man war ja jung und hat das alles so im Fluge erledigt. Und wir haben auch richtig tolle Erfolge gehabt. Wir waren unter anderem mit Win the Race wochenlang in den Top 10 in England. War auch in verschiedenen Fernsehsendungen und so weiter als Gast eingeladen. In Deutschland waren wir auch sehr, sehr gut unterwegs mit Win the Race. Aber dann kam Hit Your Body und die haben dann den Song haben wir nochmal als Sinalco-Cola-Werbesong gemacht. Oh, ich soll ja keine Werbung machen, aber ja. Das ist eben halt...
Es gibt auch andere Colas, schon klar, ja? Genau, es gibt
andere Colas. Nein, also die haben gesagt, Mensch, der Müller, sportlicher Typ und so weiter, lass uns mal was mit dem machen und so. Also ich bin immer überall und irgendwo Gast gewesen und auch konnte ich dort meine Musik vorstellen und wir haben auch guten Erfolg damit gehabt.
Du hast ein bisschen meine Frage umschifft. Ist denn jetzt Style Mix One aber trotzdem dein Debütalbum?
Nach 20 Jahren Pause, ja. Ja, ich hatte mich vollkommen aus der Musikszene zurückgezogen, weil meine jetzige Lebenspartnerin, die meinte, Opas haben auf der Bühne nichts zu suchen. Da habe ich gesagt, Mensch, guck dich mal um, schau mal, geh mal auf YouTube und guck mal, was da für alte Helden sind und wie die gefeiert werden und so. Ja, sagt sie, ja, die haben Welthits und weiter. Ich sage, ja, ich habe auch Welthits gehabt mit Speedway Man, waren wir in Neuseeland und Australien sogar in den Hitparaden, weil das einfach Motorradländer sind und die haben noch ein bisschen Ehrgefühl für Speedway-Fahrer.
Okay, jetzt ist es so, ich persönlich finde ja die Kombi, ich mag ja sowieso ungewöhnliche Kombis, das wissen die Leute hier auch bei Loro, dennoch finde ich, ist das eine bemerkenswerte Kombi. Lass doch da nochmal an der Stelle zurückgehen, wie kommt es, dass du als erfolgreicher Speedway-Fahrer gesagt hast, nee, du machst auch Musik?
Naja, ich komme aus einer Musikerfamilie. Mein Vater hat 12 Kinder mit Musik ernährt und in der Nachkriegszeit, die richtig schwer war, hochgehalten und natürlich am Leben erhalten. Und ich weiß noch, wenn er einmal mit seiner 98er Sachs losgefahren ist, mit seinem Schifferklavier hinten drauf quer. Ich habe gesagt, Mensch Papa, wenn dich die Autofahrer mal erwischen und so. Und dann, ich weiß, dass wir damals in Eckernförde wohnten und er bis nach Kiel zu Konzerten gefahren ist, nur damit am Wochenende noch ein bisschen Geld zusätzlich reinkam. Und es lagen überall Instrumente rum. Gitarren, also Saiteninstrumente, Tasten- und Blasinstrumente. Und wenn wir Musik hören wollten, gab es keine im Radio oder so. Man musste sie selber machen. Und da habe ich mein Handwerk eigentlich von der Pike auf gelernt und klimpe auch und blas und Taste auf allen Geräten rum.
Das heißt also, dass es, würdest du sagen, einfach gar nicht so ungewöhnlich ist, sondern so per se bei dir mitgekommen ist und nie irgendwie nie exotisch war oder ne bewusste Entscheidung, sondern Musik hat immer für dich zugehört.
Das war schon immer so. Meine älteste Schwester Alice, die war ja eine ganz bekannte Opernsängerin und die hat damals schon immer ihre Gesangsübung gemacht, bis zu 4 Stunden am Tag, den Vibrator geübt und das ist eigentlich, wenn man die Stimme in eine Klangfarbe gibt oder in einen Vibrator, in Vibrationen versetzt und das habe ich natürlich als 4-5-Jähriger schon gelernt und bin mit dem Fahrrad dann runtergefahren und lalalala, 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 habe ich alles so gemacht, aus dem Stegreif raus. Ich wusste nicht, wofür das gut war, wofür ich das mal gebrauchen kann, aber nachher, wie wir die ersten Songs aufgenommen hatten, da war das schon ganz gut, dass man den Ton halten konnte. Ne?
Ja, verstehe. Wir hören jetzt deinen Lieblingssong vom Album, wurde mir so gesagt. Du hast mir auch eben gerade off-air schon ein bisschen was dazu erzählt. Der heißt In My Dreams. Magst du mal ein bisschen erklären, wie das da dein doch sehr bewegtes Leben den Song zustande gebracht hat und vor allem, was mich natürlich auch interessiert, gibt es da die Verbindung zwischen Motorsport und Musik?
Natürlich, das ist doch eigentlich eine Selbstbiografie. In My Dreams, ich hatte den Traum mal, ein ganz erfolgreicher Rennfahrer zu werden. Das Rennfahren, das lacht mir so im Blut. Ich bin damals mit dem Fahrrad schon immer wie ein Wilder gefahren und hatte auch schon mit 15 Jahren mein erstes Moped, mit dem ich also alle Gärten unsicher gemacht habe, weil ich hatte ja noch keinen Führerschein. Und dann hieß es einmal, das ist eine lustige Geschichte, in Mönckeberg 1964 ein Rennen für jedermann. Man musste nur einen breiten Lenker haben und ein Stollenprofil, dass man im Schlamm nicht stecken bleibt. Ja, und ich bin natürlich mit meiner Zündapp-Kombinente 50 Kubik dahin und weil ich ja schon mal in unseren Gärten und so weiter alles unsicher gemacht habe, habe ich natürlich gedacht, das ist eine Nummer für mich, da melde ich sich an. Die Maschinen haben es abgenommen, kontrolliert, alles unter Führerschein. Ich sage, ja, Führerschein. Ach so, ja, Führerschein. Und ich bin ja nicht hingefahren selber. Mein Freund Uwe Korten, Gemüsehändler, der heute noch mein Freund ist. Und wir lachen immer so darüber. Ich sage, Uwe, gib mal deinen Lappen her, ganz schnell, gib mal deinen Lappen. Ja, was willst du denn damit? Ich sag, gib mal her den Lappen, gib mal. Die wollen den Führerschein sehen. Ja, ich sehe doch ganz anders aus, wie ein junger Türke. Ich sag, du siehst gut aus, gib mal den Führerschein. Abgegeben den Führerschein, die haben nichts gesagt. Nur bei der Siegerehrung abends. Das, Florian, muss ich dir ganz kurz noch erzählen. Ich weiß, ich bin ein bisschen langatmig, aber das ist so lustig. Wenn 800 Leute im Festzelt sind und der Moderator sagt, den zweiten Platz war 175 Teilnehmern gegen Werksteams von Zündapp, Herkules und Sachs, hat ein junger Kieler hier den zweiten Platz belegt. Den zweiten Platz hat belegt Uwe Kort. Und ich bin aufgestanden und hingegangen. Ich bin Gemüsekort. Wir lachen immer heute so über die Geschichte. Das war das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, was ganz Besonderes und Tolles geleistet zu haben, weil es gab Applaus. Und das hat mich verfolgt.
Danke für die Geschichte. Dann hören wir jetzt den Song In My Dreams und reden dann gleich auch nochmal ein bisschen präziser über das Album. Das war In My Dreams von Egon Müller. Die erste Single, die zu deinem Album Style Mix One fertig war, ist das korrekt?
Ja, die haben wir produziert und wir waren alle so begeistert und die haben gesagt im Studio, Mensch, da waren Leute da, die den Roger Cicero abgemischt haben und so, mit, haben sie gesagt, Mensch, Egon, du kannst ja richtig geil singen und so, warum machst du nicht eine ganze CD? Hast doch viel mehr Chance, dass irgendwie die Trefferquote besser wird, wenn du 10 Songs hast, da ist immer 1, 2 dabei, wo die Leute sagen, oh wow, geil, wie Make-up oder so, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das ist, in manchen Gegenden ist das der absolute Renner, die Leute, die tanzen danach und die sind da so gut drauf. Und auf jeden Fall war das eben die Idee, wieder nochmal ins Geschäft einzusteigen. Ich habe einen Musiker in Kiel kennengelernt und vor allen Dingen dieser Charlie Gottschalk, dieser Vogel, der hat mich immer angerufen und gesagt, Mensch, irgendwann haben wir nahe nochmal so ein Künstlertreffen mit Peter Pretrell und viele andere alte Künstler, die er damals gemanagt hat. Unter anderem ja mit mir die erste Schallplatte gemacht hat, Wenn ich wüsste, wen ich küsste heute Nacht. Also wirklich. Und dann bin ich dahin und dann habe ich da einen Auftritt gemacht, gesungen. Na, der Gottschalk gesagt, Alter, hier, was ist denn hier los? Sag mal, du kannst ja richtig geil singen und so. Ich sag, ja, hat sich so ergeben im Laufe der Jahre. Ey, Alter, wir müssen nochmal eine... Wir müssen nochmal einen Song machen. Wir müssen nochmal ein Studio und nochmal was aufnehmen. Und ich gesagt, okay. Und dann fing das wieder alles an. Ne?
Und dann kam es eben zu In My Dreams.
Nach 20 Jahren, ja.
Charlie Gottschalk, hast du jetzt schon gesagt, ist dein Produzent gewesen. Es sind sonst eine ganze Menge Songschreiber, auch große Namen dabei. Ich habe schon gehört von Karat.
Ne? Ja, Uli Wexer hat in Chorleben, in seinem Studio haben wir mehrere Titel aufgenommen, unter anderem auch Anker und einige Sachen. Und wir haben an diesen Texten rumgefeilt und so weiter und hat gesagt, Egon, die deutsche Sprache ist eigentlich relativ kompliziert. Da muss man wirklich auch etwas schreiben, wo die Leute nachdenklich drüber werden. Und das ist uns mit dem Anker beispielsweise riesig gelungen.
Und ich habe gesehen, im Booklet stehst du natürlich auch selber als Songschreiber drin. Wie ist da dein Anteil? Machst du mal was ein bisschen dazu erzählen?
Das war eigentlich alle Songs, die ich gemacht habe, damals auch und so, habe ich immer ein ganz großes Mitspracherecht gehabt. Und wir haben im Studio, manchmal kamen dann da ganz andere Texte auf einmal raus, wie wir eigentlich geschrieben oder überlegt hatten, was wir machen wollten. Das hat sich dann so ergeben, weil das einfach Sachen, die sich besser gereimt haben oder die der Wirklichkeit mehr entsprechen. Und ja, ich habe aber nie drauf geachtet. Normalerweise müsste ich alleine schon von den GEMA-Gebühren gut leben können, was ich alles schon geschrieben und komponiert habe. Ich selber habe ja damals mit 11 Jahren mir selber eine Gitarre gebaut, weil ich einem Mädchen unbedingt imponieren wollte und ich konnte ihre Aufmerksamkeit nicht schaffen, auf mich zu lenken. Dann habe ich mir eine Gitarre selber gebaut, Sperrholz und Angelsehnen in verschiedener Stärke gab es ja und so weiter und saß dann unten am Wasser und habe gespielt und dann meine ersten Songs schon geschrieben damals, mit 11 Jahren.
Das heißt also prinzipiell für dich kam und käme das auch nie in Frage, dass du dich da so ins Studio stellst und so, wie das ja manchmal Leute machen, die, sagen wir mal, nicht primär für die Musik bekannt sind. Du hast ja eher erläutert, dass das bei dir anders liegt, der Fall, aber für dich käme das nie in Frage, dass du dich da nur hinstellst und so ein Ding, so ein Lappen absingst und dann wieder rausgehst. Nee, für dich ist die Musik und wie du die Musik machst, immer eine Angelegenheit, wo du selber involviert bist. Ist das so richtig?
Das hast du ganz genau richtig und scharf erkannt. Ich bin immer damals, wenn Leute zu mir kamen, Egon, hier mal den Titel und so, den musst du machen. Dann habe ich mir das angehört und ich sage, nee, du vergiss es. Aber zweimal habe ich richtig in die Kacke reingegriffen, wirklich. Ja. Da habe ich wirklich ein Angebot bekommen, einen Titel aufzunehmen und ich habe gesagt, nee, das Ding mache ich nicht. Und das wurde ein Welthit, Putten on a Ritz. Hat Taco nachher ein Freund von uns, eigentlich ein holländischer Tänzer, der haben wir gesagt, den lassen wir das machen und die kommen da bestimmt besser mit klar. Und ja, der Nachfolge-Hit nach Rock'n'Roll Speedwayman sollte eigentlich eine Nummer sein, die ich aus Australien mitgebracht habe, von Jean-Paul Young. Der hat gesagt, if it is possible, you can do that in Germany. Go in touch with the record company and you get it. Also verbinde dich mit der Plattenfirma und ich gebe dir den Titel, du kannst den singen. Und dann haben wir dieses Jean-Paul Young, war der Sänger, Love is in the Air. Ja. Love is in the Air hat er mir mitgegeben und wir haben den Text ein bisschen umgearbeitet und dann wollten wir es eigentlich machen und bei einem Nachwuchswettbewerb in Alveslohe hat Olga, der immer einmal im Monat diesen Nachwuchswettbewerb gemacht hat, als Preis einfach einen Schallplattenvertrag angegeben. In der Jury saß Egon Müller, David Parker, Oliver Bent und ein paar andere und dann haben wir tatsächlich eine Sängerin gehabt, die so toll sang, die hat von Marianne Rosenberg einen Titel gesungen, Ich bin wie du oder so ähnlich und hat es aber gut gemacht und dann haben wir der den Plattenvertrag geben müssen, weil die ganze Familie war eine junge Spanierin und dann haben wir gesagt, ja, welchen Song haben wir? Ach komm, dann nehmen wir deinen Song erstmal, den wir für mich schon vorbereitet haben und den hat sie dann gesungen und wir hatten gedacht, ja komm, dann ist da Ruhe und so weiter, lass sie das singen und ich bin in der Werkstatt, Vorbereitung für die Weltmeisterschaft und hab NDR Radio an, auf einmal höre ich eine junge Sängerin hier, Luisa Fernandez hat einen neuen Titel herausgebracht und hier ist er, Lay Love on You. Lay Love on You. Da, 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 da. Das war meine Nummer, die wir eigentlich gemacht haben, dieser Jean-Paul Young-Abklatsch, ne, mit dem anderen Text. Ja, und da habe ich zweimal richtig daneben gegriffen, sonst hätte ich Millionen Erfolge gehabt.
Ja. Du hast ja deinen Weg trotzdem gefunden, da brauchst du dir da keine Sorgen machen. Jetzt habe ich nochmal die Frage bezüglich des Albums Style Mix One und auch der Songdiversität. Mich hat jetzt so überrascht, also gut, ist jetzt vielleicht für das Loro-Publikum auch etwas anders, aber es findet sich eine unglaubliche Breite von verschiedenen Stilistiken und Genres auf dem Album. Ich möchte mal kurz aufzählen, du hast da Traditionals drauf oder so nachgemachte. Ganz natürlich besonders der Banana Boat Song, bekannt von Florian, in der Version von Harry
Belafonte. Wenn ich dir das sage, wie das dazu gekommen ist, da wirst du verrückt.
Moment, lass mich mal bitte. Da hast du La Bamba, ist eigentlich ein spanisches Volkslied, ein mexikanisches, glaube ich. Und natürlich dann die Rocksongs, wie wir schon gehört haben, mit den deutschen Texten, wo es halt auch viel um Speedway-Fahren geht. Und dann hast du wieder so, naja, so elektronischere Dance-Nummern wieder mit englischen Texten. Erzähl mal, wie kommt es zu dieser enormen Breite an Musik?
Es ist einfach so, wenn mich jemand fragt, du Egon, was hörst du am liebsten und so, dann sag ich, gut gemachte Musik. Wenn sie gut ist, ist es egal, was es ist. Es gibt Wahnsinnstitel, beispielsweise, wie du schon angesprochen hast, der Banana-Song. Wir haben das einfach mal angespielt im Studio und da habe ich gesagt, Mensch, eigentlich geil, wie du das singst und so. Und dann haben wir Verbindung aufgenommen mit dem Management und dann haben die gesagt, you can get this song, but if Mr. Müller sings half as good as he rides a motorbike, then he will get it. Und dann haben wir eine kleine Tonspur hingeschickt und dann haben die zurückgeschrieben, who is Harry Belafonte? Wir haben so gelacht im Studio, aber die Nummer ist gut, die kann man wirklich anhören.
Auf jeden Fall, ja. Ich finde, das ist auch per se ein geiler Song, nach wie vor. Aber die anderen, wie gesagt, ich habe aufgezählt, La Bamba und dann wieder die englischen, mit den englischen Texten. Du musst ja eine Idee oder ein Konzept dahinter gehabt haben, dass du gesagt hast, ja, ich möchte, dass das Album doch so ein diverses Klangbild abgibt. Es gibt genug Musiker und Künstler auch, die schon in Interviews haben, die gesagt haben, ja, so ein Album, das muss möglichst identisch klingen. Dann gibt's wiederum andere, so wie du, sagen, nee, ich will zeigen, was ich kann oder was wir können. Und machen das einfach diverse. Was war bei dir da der Auslöser?
Ich habe zu Charlie Gottschalk gesagt, Charlie, wenn wir nochmal was machen, dann will ich nicht so sterben wie Roy Black. Ich will nicht Lieder singen, wo ich nicht hinterstehe. Ich muss Sachen machen, wo ich mit Begeisterung dabei bin. Und wir haben ja schließlich 2,5 Jahre gebraucht, um dieses Album zu machen, weil wir hatten zwischendurch immer mal so eine kleine Künstlerpause, wo ich gesagt habe, Mensch, den Titel raus. Wir haben ja viel mehr Titel im Angebot gehabt, die wir angesungen und probiert haben und so. Nee, das ist doch nicht so. Und lass uns lieber das machen oder die Richtung oder das fehlt uns noch, der Biker-Song und so weiter. Also ich bin rundherum zufrieden und Menschen können ja sagen, der hat schon immer eine Macke gehabt, der Müller. Aber ich lebe mein Leben aus und mein Traum und meine Musik, die ich mache, da kann man sich, ja, denken, was man will. Wir leben ja in einer freien Gesellschaft, da kann ja jeder sagen oder denken, was er will. Und auf jeden Fall bin ich happy damit und ich stehe auch dahinter, außer einem.
Song, das haben wir schon geklärt. Ich möchte mal noch ein bisschen weiter nachhaken. Wir haben schon immer auf der Spur gehört. Da gibt es eine Textzeile, an der bin ich hängen geblieben. Und zwar singst du, dass Familienleben schon lange nicht mehr bekannt ist, dass es eine bewusste Entscheidung ist und auch, dass niemand die Schattenseiten sehen soll von diesem Sportlerleben, was ich sehr beeindruckend fand, weil der Song ja doch so auf eine sehr coole Art daherkommt, dass dann zum Ende hin doch nochmal so ein psychologischer Wurf da gewagt wird. Magst du was dazu berichten? Vielleicht auch an der Stelle würde mich natürlich interessieren, wie autobiografisch das für dich da an der Stelle ist.
Ganz genau, die Stelle, da muss ich nicht so unbedingt drauf eingehen. Wichtig war für mich, dass wir, wie ich den Text geschrieben habe, der kommt ja von mir, ja. Bisschen chaotisch, auch wieder ein paar Mal in der Nacht wieder umgeändert. Aber so war eigentlich so mein Leben, wie ich das auch gesungen habe. Da ist viel auf der Strecke geblieben. Familie beispielsweise, meine erste lange große Liebe, 23 Jahre, die hat gesagt, ein Idiot im Haus ist schon schlimm. Und dann fing mein Sohn auch noch an zu fahren, Rennen zu fahren. Und ja, zwei, das hält gar kein Mensch mehr aus. Und die hat immer gesagt, Mensch, hör auf, Rennen zu fahren, so mach irgendwas anderes. Ich habe die Warnrufe eigentlich nicht gehört. Das ist ja auch so, wenn in einer Beziehung irgendeiner sagt, Mensch, du, jetzt habe ich aber bald die Nase voll, ich mache einen Abflug hier. Dann sagt der andere, ja, was willst du denn machen, wo willst du denn hin und wie ohne mich oder so. Nein, das geht ratzfatz und ganz schnell. Und dieser Titel beinhaltet eigentlich so mein ganzes Leben über meine Denkweise und ich habe das Risiko auch wirklich in Kauf genommen, mich schwer zu verletzen und so weiter. Und das findet man einfach alles in diesem Song.
Du hast es jetzt schon angedeutet, das Leben als Profisportler war ja dann auch wirklich von einer konkreten Gefahr und von einer Belastung. Du hast dich ja auch mehrmals verletzt. bedroht oder zumindest war das immer im Raum. Hat denn jetzt gerade auch rückbetrachtet die Musik vielleicht auch eine Art Ventilfunktion für dich gehabt, zu sagen, dass du da irgendwie nochmal was ganz anderes machen kannst?
Also ich habe ja schon immer meine richtige Fangesellschaft gehabt, die immer hinter mir stand und die auch alle meine Songs haben und kennen und auch wenn ich irgendwo auftrete, mitsingen. Die Texte sind ja relativ einfach bürgerlich zu verstehen und ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich das immer machen wollte, diese Musik. Wie jetzt, wie du sagtest, Florian Stahl, Mix One, warum und so vielseitig und so weiter. Das ist einfach, was ich machen wollte mein Leben lang und mit Charlie Gottschalk haben wir gesagt, okay, das ist jetzt der letzte Versuch, nochmal was auf die Beine zu stellen für die Ewigkeit. Speedway-Weltmeister bekommen wir keinen mehr, aus deutscher Sicht auf jeden Fall nicht. Sehe ich die nächsten 15 Jahre kein Talent heranwachsen, was es schaffen könnte. Das ist das Problem und ich wollte eigentlich auch nochmal, bevor ich Goodbye sage, eine Duftmarke in Form von Musik, die ich liebe oder wo ich hinterstehe, da lassen.
Das heißt, du würdest diese Frage, dass die Musik eine Art Ventil ist, auch bejahen an der Stelle?
Auf jeden Fall. Die Musik, viele Sachen sind ja entstanden auf den langen Autofahrten oder rumsitzen auf dem Flughafen und Maschine verpasst und was weiß ich und alles. Dann habe ich immer meinen Blog genommen und überlegt, was könntest du nochmal schreiben, was für ein Text wäre nochmal interessant für den und den Song und so weiter. Ja, so haben wir das, so ist das entstanden.
Ich komme auch schon zu meiner letzten Frage, die da nochmal ein bisschen spezieller und vor allem noch aktuell geht. Ich habe gesehen, du hast bei Facebook vor einigen Wochen das Logo von Wir sind mehr, der Konzertreihe in Chemnitz, gezeigt, die sich ja gegen rechte Gewalt engagiert hat. Und meine Frage wäre da, glaubst du, dass man da als Legende, die du ja bist und Menschen mit einem großen sozialen Einfluss, dass man dazu was beitragen kann, dass wir ein friedliches, ein besseres, friedliches, demokratisches Miteinander erreichen und vor allem auch vielleicht, ob du das glaubst, dass das vielleicht auch so ein bisschen deine Pflicht ist als bekannter Mensch.
Also wenn man mit dieser Kategorie Prominenz rumläuft, wie ich das mache, merke ich schon sofort, wenn ich mich zu irgendeiner Geschichte äußere, in den Social Medians, egal ob Instagram, Twitter oder Facebook, dann merke ich sofort, wie sich sofort die Welten trennen. Da ist sofort, sind da, boah, und dann habe ich gesagt, Egon, lass das lieber nach. Ich habe mal verschiedene Sachen reingebracht, wo ich auch mal umsonst arbeite. Für beispielsweise behinderte Menschen, die Sport treiben und so weiter. Ich bin da so dankbar, dass ich ohne Gehwagen mich fortbewegen kann. Viele meiner Kollegen haben den höchsten Preis bezahlt, das Leben, oder sitzen im Rollstuhl oder haben ganz schwere Probleme jetzt im Alter, gesundheitlich über die Runden zu kommen. Deshalb setze ich mich immer ein, da wo es nötig ist und bin dann auch dafür, dass man solche Menschen unterstützen muss. Aber ich werde einen Teufel tun und mich irgendwo richtig einklinken, wie es beispielsweise momentan überall läuft. Ich hasse keine Ausländer. Ich hasse nur Menschen, die irgendwelchen anderen Leuten wehtun. Die hasse ich. Aber ich werde es niemals sagen. Aber ich denke, kann man ja, was man will.
Okay. Egon, was steht denn bei dir demnächst an?
Spanien.
Weil ich weiß, dein Terminkalender ja. Ist natürlich immer voll und es ist ja so, immer auf der Spur ist ja nicht nur ein Slogan, das ist ja die Realität, auch noch in deinem Alter.
Das ist so. Florian, es ist wunderbar, dass du das ansprichst. Wir haben eigentlich diesen Winter über vor, auch viele Auftritte zu machen. Unter anderem geht das los, erstmal in dem wunderschönen spanischen Land, wo immer die Sonne so länger scheint wie hier. Ja. Und da sind ja viele Orte, wo ganz viele Deutsche ansässig sind und alle so in meinem Alter und so weiter. Und immer mehr Anfragen kamen, da haben wir eine kleine Tournee zusammengestellt für Spanien. Aber ich werde natürlich im Winter auch in den Orten unterwegs sein, wo ich als Rennfahrer ganz besonders bekannt bin. Man weiß ja Teterow-Güstrow und Wittstock und Ludwigslust, Parchim, alle diese Rennbahnen, die es hier gibt. MacPom ist ja richtig Hammer unterwegs gewesen. Man weiß ja damals, 100.000 und mehr Zuschauer kamen nach Teterow zum Bergring. Das war ja die Formel 1 damals. Das war immer mein Leben, wird es auch bleiben und ich bin überall gerne und wir werden in den Städten, wo man eben halt den Sport kennt und wo man die Figur Egon Müller kennt, ich brauche nicht nach Köln zu fahren. Gut, da war ich jetzt letzte Woche auch auf der Intermod, diese größte Motorradmesse, da haben mich natürlich viele Leute, Egon, geil, dass du mal hier in Köln bist und so. Ne? Ich sage, ja, aber musikalisch und so siehst du da keine Sonne, weil das ist so eine Art Mafia da mit Bab und Co. Ne? Also da die besetzen und belegen alles, was es gibt mit Grönemeyer und den ganzen Kollegen da drüben. Da hast du schlechte Chance reinzukommen. Aber ich mische, wie ich das schon immer gemacht habe, mein ganzes Leben in den ländlichen Gefilden ordentlich rum.
Egon, ich bedanke mich heute, dass du da warst für mich beim Interview und dass du mir da Rede und Antwort gestanden hast und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und vor allem natürlich auch gerade, dass es gesundheitlich bei dir weiterhin so top läuft. Dass du noch ein paar Jahre auf der Bühne dann noch stehen kannst und deine Songs singen kannst.
Und ich freue mich, wenn ich immer in diese Gegend komme, wo der Speedway-Sport auch hier in Ostdeutschland noch ganz hoch gehalten wird. MacPom ist Hochburg für Bahnsport, Langbahn, Speedweg, Rastbahn, alles gibt's hier. Und ich freue mich und sage Dankeschön für diese Einladung.
Alles klar, gerne.